Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Beginnen wir noch einmal mit dem Blick auf den Tag gestern bei der UN-Generaldebatte, der natürlich im Zeichen stand des Auftritts von Donald Trump in New York. Giselle Ucker berichtet.
Als Donald Trump am Rande der Vollversammlung zu einem bilateralen Gespräch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammenkommt, überrascht er mit einer Aussage.
Our country is behind the United Nations 100%. I think the potential of the United Nations is incredible.
Sein Land stehe 100%ig hinter den Vereinten Nationen. Trump halte das Potenzial der UN für unglaublich. Wenige Stunden zuvor in seiner Rede bei der Generaldebatte klang der US-Präsident noch anders.
I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries and never even received a phone call from the United Nations offering to help.
Er habe 7 Kriege beendet und sich mit den Führern all dieser Länder befasst. Von den Vereinten Nationen sei nicht ein Anruf gekommen mit dem Angebot zu helfen.
It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them.
Es sei schade, dass er es hätte tun müssen, anstelle der Vereinten Nationen, beklagte sich Donald Trump. Nach seinem großen Auftritt vor den Staats- und Regierungschefs aus aller Welt traf er sich auch mit Präsident Volodymyr Zelensky und lobte die Ukrainer als mutig. Es sei beeindruckend, dass sie seit über 3 Jahren im Krieg gegen die große Militärmacht Russland standhielten. Sie seien gute Kämpfer.
This is a war going on 3.5 years. And people thought it would be over quickly because Russia is a big military power and Ukraine, I tell you, they are good fighters.
Im Anschluss sprach Zelensky vor Reportern vom vielleicht bedeutendsten Treffen, das er je mit Trump hatte. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Ukraine-Krieg erwähnte er sein Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten erneut.
I met with President Trump just now.
Ich habe Präsident Trump eben getroffen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir endlich Frieden schaffen können. Wir haben ein paar gute Ideen diskutiert und ich hoffe, dass das funktioniert.
And I hope they will work.
Donald Trump nutzte sein soziales Netzwerk Truth Social, um sein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten zu kommentieren. Dort schrieb er:
Ich denke, dass die Ukraine mit Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen. Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Grenzen durchaus eine Option.
Zum ersten Mal stellt US-Präsident Trump eine solche Option für den Ausgang des Ukraine-Kriegs in Aussicht, eine Kehrtwende seiner bisherigen Haltung. Auch auf die russischen Luftraumverletzungen der NATO-Partner wurde Trump in New York angesprochen. Er befürworte den Abschuss russischer Flugzeuge, wenn diese unrechtmäßig in den Luftraum von NATO-Staaten eindringen sollten. Eine Botschaft, die die Europäer gerne hörten. Dagegen gab es in Trumps Rede viel Kritik an Europa für eine verfehlte Migrations- und Klimapolitik. Einzig Deutschland und die neue Bundesregierung lobte er. Das Lob von Donald Trump bezieht sich allerdings auf eine Falschbehauptung. Die neue Bundesregierung sei von erneuerbaren zu fossilen und nuklearen Energien zurückgekehrt.
Und am Telefon ist jetzt der Außenminister, gerade kurzzeitig zurückgekehrt aus New York auf dem Weg vom Flughafen in den Bundestag. Guten Morgen, Herr Wadephul.
Guten Morgen, Herr May.
Freuen Sie sich über das Lob von Donald Trump?
Es ist immer gut für die Bundesrepublik Deutschland, wenn sie gute Beziehungen zur amerikanischen Regierung hat. Und insofern ist es gut, dass der amerikanische Präsident insbesondere den Bundeskanzler sehr wertschätzt. Ja. Das ist in einer Zeit, wo wir uns alle Sorgen um das transatlantische Verhältnis machen, wo wir nicht genau wissen, welchen Einfluss wir auf die amerikanische Administration haben, mit Sicherheit ein gutes Zeichen.
Ja, aber das Lob hat ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Deutschland hat nicht die Rückkehr zur Atomkraft gemacht und hält an der Energiewende fest.
Ich glaube, dass er einfach wirklich den Bundeskanzler schätzt. Der hat es ihm auch nicht immer leicht gemacht, sondern hat ihm schon auch klar seine Meinung gesagt. Wenn Sie mal an die Positionierung zur Ukraine denken, da hat Friedrich Merz von Anfang an immer wieder die europäische Position, die Position an der Seite der Ukraine unterstrichen und hat dabei manche Korrektur in der Position Trumps erreicht. Das war gut für die Ukraine, das war gut für Europa und es ist nach meinem Verständnis, ich kann ja auch nur versuchen, das nachzuvollziehen, so dass das bei Trump schon eine Wirkung hinterlassen hat. Also diese Wertschätzung, diese Achtung gegenüber dem Bundeskanzler, die ist doch gut für Deutschland, die ist gut für Europa. und sie hilft am Ende auch der Ukraine.
Clevere Überleitung, nehme ich an. Er hat ja auch eine Kehrtwende bezüglich der Ukraine gemacht, zumindest rhetorisch hat davon gesprochen, dass die Ukraine gerne das gesamte Gebiet zurückerobern kann, das von Russland eingenommen wurde bei der Vollinvasion. Bisher hat er die Ukraine immer zu Konzessionen aufgerufen, auch zu Gebietsabtretung im Sinne eines Waffenstillstands. Wie ernst nehmen Sie diese Kehrtwende von Donald Trump?
Die nehme ich ernst und das ist eine gute Entwicklung, selbstverständlich. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, aber das liegt auch in der Linie dessen, was ich jetzt höre insgesamt aus der Administration. Wir haben ja auch im Rahmen der G7 Außenminister in New York zusammengesessen. Marco Rubio hat dazu immer eine sehr klare Position gehabt. Das haben wir im Übrigen auch in der gesamten Abwicklung der militärischen Unterstützung der Ukraine auf NATO-Ebene und auf allen anderen Ebenen immer erlebt. Also Donald Trump in der Tat muss feststellen, dass seine nicht unerheblichen Anstrengungen mit Putin bisher erfolglos waren und daraus zieht er jetzt zu Recht die richtigen Konsequenzen. Das ist erneut gut für die Ukraine und auch für Europa gut, weil es natürlich zeigt, dass wir uns mit unseren Sicherheitsanstrengungen werden durchsetzen können, wenn wir es wollen. Damit hat Trump ja auch recht. Wir müssen schon auch wissen, dass das nicht leicht wird in nächster Zeit.
Ja, und er hat vor allen Dingen auch eindeutig klar gemacht, die Unterstützung der Ukraine, das obliegt den Europäern. Von amerikanischer Unterstützung in finanzieller Hinsicht, außer jetzt guter Wünsche, hat er natürlich nichts gesagt.
Das ist richtig und das ist ja auch der nüchterne Blick, den wir auf die Zukunft haben müssen hier als Europäer. Ich meine, wir haben in vielen Sonntagsreden immer wieder gesagt, wir müssen ja richtig erwachsen werden oder um es formaler, politikwissenschaftlicher vielleicht auszudrücken, wir müssen souveräner werden. Das haben immer alle beklatscht. Nun ist es so. Und deswegen müssen wir schon schauen, was wir selber erreichen können. Wir können sehr viel mehr erreichen. Es haben lange nicht alle europäischen Staaten das geleistet, was sie der Ukraine zugesagt haben. Wir müssen uns anschauen, welche weiteren finanziellen, militärischen Möglichkeiten wir haben. Aber wir sind doch sehr viel stärker als Russland. Russland hat eine wirtschaftliche Stärke, die liegt irgendwo zwischen Spanien und Italien. Und deswegen müssen wir uns doch zutrauen, das zu schaffen, was der amerikanische Präsident hier unterstrichen hat. Ich gehe aber im Übrigen auch davon aus, dass es nicht nur dabei bleibt, sondern wir sehen tagtäglich auch viel Unterstützung in der praktischen militärischen Zusammenarbeit.
Aber ein Punkt hat Donald Trump, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen jetzt so über den Mund gefahren bin, wollte ich gar nicht. Ein Punkt hat Donald Trump ja gemacht, und zwar die Sanktionen gegen Russland sind nicht so richtig effektiv, solange Europa immer noch Energie von dort bezieht. Es finanziert sozusagen den russischen Krieg mit gegen die Ukraine.
Ja, der Punkt ist auch richtig. Und deswegen arbeiten wir ja von Sanktionspaket zu Sanktionspaket daran, diese Frage immer enger auch zu regulieren. Im 19. Sanktionspaket wird es noch einmal um weitere Restriktionen auch bei dem Bezug fossiler Energie aus Russland gehen. Das Interessante und übrigens auch Richtige an dieser amerikanischen Forderung ist, dass damit einer der engsten Verbündeten und Freunde Trumps, nämlich Viktor Orban in Ungarn, adressiert ist. Dazu kann man auch die Slowakei noch ziehen. Das sind zwei Staaten, die am meisten fossile Energie aus Russland beziehen. Und wenn jetzt Herr Orban sich gezwungen sieht, jedenfalls schon mal mit Worten aufgerufen wird von Donald Trump, sich hier zurückzuhalten und endlich andere Bezugsquellen zu nutzen, die es gibt, dann ist das auch aus europäischer Sicht eine begrüßenswerte Entwicklung.
Und in noch einem Punkt, und jetzt leite ich über, ist Deutschland an der Seite der USA, aber zunehmend alleine an der Seite der USA, und zwar in der Frage der Nichtanerkennung Palästinas. Sitzt Deutschland da mittlerweile zwischen allen Stühlen?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, Deutschland sitzt, was die Frage des Verhältnisses zu Israel angeht, natürlich immer in einer Sonderposition. Kein anderes Land der Welt hat eine derartige Verantwortung für den Staat Israel wie Deutschland. Und das verstehen auch alle. Ich habe ja auch auf der Konferenz gesprochen. Wir bekennen uns zur Zwei-Staaten-Lösung. Das wird nachvollzogen. Aber ich weiß auch nicht recht, was eine jetzt symbolische Anerkennung eines palästinensischen Staates den Palästinensern hilft, die jetzt im Gazastreifen hungern, darben, vielleicht auch sterben. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher sterben. Es sterben ja Tausende dort. Das bringt denen relativ wenig. Das bringt nur eine weitere Verhärtung der israelischen Position, die ich auch nicht für richtig halte, um das klar zu sagen. Aber Deutschland macht das, was jetzt eine Lösung des Konfliktes bringen kann. Ich spreche mit Arabern, die Kontakte zu Hamas haben. Ich spreche mit meinem israelischen Kollegen Gideon Saar und versuche, Positionen zusammenzubringen, dass wir endlich eine Vereinbarung dazu bekommen, dass die Geiseln, auch die deutschen Geiseln, freigelassen werden und dass es eine Regelung für den Gazastreifen und für Hamas gibt. Ja. Das hilft und nicht Symbolpolitik.
Aber ist das eine gute Begründung? Wir erkennen Palästina nicht an, weil wir die Sorge haben, dass Israel dann quasi aus Rache oder aus Verhärtung, wie Sie es gerade gesagt haben, noch mehr Völkerrecht bricht, indem es beispielsweise, wie es angekündigt hat, oder wie gemutmaßt wird, jetzt palästinensische Gebiete annektiert.
Das ist ja nicht der entscheidende Grund, dass wir nicht anerkennen. Das ist nur eine Folge, die ich jetzt gerade eben beschrieben habe. Der entscheidende Grund ist, dass wir sagen, infolge all der Vereinbarungen, die in Oslo getroffen worden sind, wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Übrigens, die überwiegende Mehrheit in Israel will das mittlerweile nicht mehr. Insofern wird das eine sehr, sehr schwierige Sache werden. Aber wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Diese soll aber in Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern gefunden werden. Und diesen Prozess können wir doch nicht von außen vorwegnehmen. Und wir sehen auch nicht über völkerrechtswidriges Tun hinweg. Wir beschreiben klar, dass Annexionen völkerrechtswidrig sind. Wir stehen zu den Grenzen von 1967. Das ist eine sehr eindeutige Position, die übrigens auch von Präsident Abbas, mit dem ich ja kürzlich gesprochen habe, verstanden wird, auch gewertschätzt wird. Natürlich wartet er darauf, dass es schneller geht in diesem Prozess. Und er weiß auch Deutschland insofern an seiner Seite, als dass ich ja gesagt habe, dieser Verhandlungsprozess, dieser konkrete Prozess jetzt in Richtung eines Palästinenserstaates, der muss jetzt beginnen.
Der Vertreter Palästinas in Wien, Salah Abdel Shafi, hat gestern bei uns im Deutschlandfunk weniger Verständnis gezeigt. Er hat nochmal darauf verwiesen, dass sein Volk ja nichts zu tun gehabt habe mit den deutschen Menschheitsverbrechen der Shoah. Was ja stimmt, hat Deutschland nicht aus dieser Logik heraus genauso eine Verantwortung auch für die Sicherheit der Palästinenser? Und wenn dann die eine Seite von abkehrt, von der Völker- oder von der Zwei-Staaten-Lösung, so wie Sie es gerade gesagt haben, Netanyahu spricht sich ja auch dezidiert gegen die Zwei-Staaten-Lösung aus, kann dann nicht auch einfach mal eine symbolische Geste helfen und auch richtig sein?
Wenn sie helfen würde, könnte man darüber diskutieren. Sie hilft nur überhaupt gar nicht. Sie führt eben in der Tat zu der Verhärtung, die ich beschrieben habe. Und ich mache, ja, ich möchte schon fast sagen, Tag und Nacht das, was wirklich auch den Palästinensern hilft. Ich spreche nämlich mit beiden Seiten. Und natürlich ist Deutschland nicht irgendwie neutral in der Mitte, sondern eher parteiisch auf der israelischen Seite, das ist klar. Ich habe vor einigen Stunden noch mit dem ägyptischen Kollegen gesprochen. Ich werde in den nächsten Stunden, wenn ich nach New York zurückkehre, mit dem katarischen Kollegen sprechen. Ich werde mit dem türkischen Kollegen sprechen. Die haben Kontakte auch zu Hamas. Und es hilft nichts. Wir müssen diese Sache im Verhandlungswege lösen. Das ist ja auch ein Dissens, den wir mit der israelischen Regierung haben. Wir glauben ja nicht, dass diese auch jetzt geplante Eroberung von Gaza-Stadt der weitere richtige Weg ist, sondern dass jetzt Verhandlungen geführt werden müssen. Und das macht Deutschland, das ist Aufgabe deutscher Außenpolitik.
Ich frage auch, der außenpolitische Sprecher Ihres Koalitionspartners, der SPD, Adis Achmetovic, hat die Union hier im Deutschlandfunk vor einer Woche fast schon angefleht, dass man die Israel-Sanktionen, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, doch zumindest nicht blockieren solle. Aber genau das scheint ja zu passieren. Deutschland blockiert.
Nein, Deutschland blockiert nicht. Deutschland hat eine Maßnahme getroffen, die uns nicht leicht gefallen ist, weil der Bundeskanzler hat ja entschieden, dass wir keine Waffen mehr an Israel liefern, die im Gazastreifen unmittelbar verwendet werden.
Aber das sind ja keine Sanktionen.
Naja, das ist jetzt, das weiß ich nicht, darüber können wir jetzt mal diskutieren, wie Sie den Sanktionsbegriff auslegen.
Es ist nicht das Sanktionspaket der EU.
Es ist eine Maßnahme, die Israel trifft, die natürlich auch von unseren israelischen Freunden kritisiert wird. Wie gesagt, die uns nicht leicht gefallen ist, aber die klar gemacht hat, Deutschland hat klare Positionen und ist der Auffassung, das, was jetzt von der israelischen Regierung in Bezug auf Gaza-Stadt gemacht wird an militärischer Eroberungspolitik unverhältnismäßig ist und das Leiden der Palästinenser zu sehr unberücksichtigt lässt. Also wir sind jetzt von denjenigen europäischen Partnern, die etwas ausrichten können, sicherlich die wirkungsvollsten.
Ja, es geht ja ganz offensichtlich mittlerweile auch der Riss durch Ihre eigene Partei beziehungsweise durch die Union. Europapolitiker wie Manfred Weber, CSU, und Michael Gahler, CDU, die sprechen sich jetzt dafür aus, dass Deutschland die Sanktionen mitträgt, einfach auch, um hier europäische Einheit dann zu wahren.
Ja, also wir sind eine diskutierende Partei, wie andere auch. Auch die Position des SPD-Kollegen Achmetovic wird ja nicht von allen in der Sozialdemokratischen Partei und möglicherweise auch nicht in der Regierung hundertprozentig geteilt. Das ist ja nun mal das Wesen auch eines freiheitlichen Staates und auch von Volksparteien, dass darüber diskutiert wird. Unsere Position ist anders als diejenige der Kollegen aus dem Europaparlament. Aber ich habe doch gar keinen Zweifel, dass wir eine starke Position an der Seite Israels haben. Wir sind eben aber auch diesem Staat besonders verpflichtet, müssen für seine Sicherheit und seine Existenz sorgen. Und das betrifft diese Fragen, das betrifft ja auch andere Fragen, wie beispielsweise jetzt die Verhandlungen mit dem Iran.
Deswegen mit Blick auf die Zeit nur noch eine ganz kurze Nachfrage. Also Deutschland wird keine Sanktionen mittragen.
Also die Bundesregierung wird darüber sicherlich nochmal beraten, welche exakte Position wir auf der EU-Ebene einnehmen. Diese Woche haben wir ja gar keine Kabinettssitzung, weil Haushaltswoche ist. Ja. Nächste Woche schauen wir uns das noch einmal an, aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass wir bisher wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen haben und weitere nicht notwendig sind.
Wir haben noch eine Minute, reden wir über den Iran. Ende August haben Sie, Großbritannien und Frankreich, den sogenannten Snapback-Mechanismus aktiviert, heißt die Wiedereinsetzung aller Sanktionen binnen 30 Tagen, wenn es keine Fortschritte gibt bei den Atomgesprächen. Gestern gab es in New York wieder Gespräche, kam was Substanzielles dabei rum?
Bisher nicht. Wir haben dem Iran seit Wochen gesagt, er müsste praktische Maßnahmen vor Ort ergreifen, die klar machen, dass er keine Atomwaffe besitzen will. Kontrollen der Atomenergiebehörde zulassen, das ist nicht geschehen. Deswegen wird die Zeit jetzt sehr knapp. Es geht ja nur noch um Stunden oder ein, zwei Tage. Und deswegen muss ich davon ausgehen, dass der Snapback-Mechanismus ausgelöst wird, dass es Sanktionen gibt. Das ist aber nicht das Ende der Diplomatie. Auch danach wird man sprechen können. Wir sind verhandlungsbereit, aber wir warten vom Iran, dass er jetzt glaubwürdig davon Abstand nimmt, Atomwaffen besitzen zu wollen.
Johann Wadephul, Außenminister, CDU-Politiker, auf dem Weg in den Berliner Reichstag und dann wieder zurück nach New York. Herr Wadephul, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.